in KI investieren und so richtig Rendite abräumen oder in Solarenergie investieren und so richtig Rendite
abräumen. Hat das schon mal jemand hier im Raum gemacht? Nein, nein, nein.
Es versprechen einem ja immer mal wieder bestimmte ETFs und auch dann bestimmte Leute, die so ETFs bewerben, also Freunde, Finfluencer oder auch Werbungen, die man in den sozialen Medien sieht. Und die Frage ist natürlich, lohnt sich das?
Ja, und vor allem, was ist da draus mal geworden? Ne? Also wenn wir jetzt über Solar zum Beispiel sprechen, aber auch KI ist jetzt kein ganz neuer Trend mehr. Das ist einfach total einfach, so einen Trend immer dann irgendwie groß auf ein Thumbnail zu einem YouTube-Video zum Beispiel zu schreiben, weil das, damit lässt sich halt auch leicht Klicks machen. Aber wir möchten das, glaube ich, heute mal, das ist so ein bisschen eine Idee, mal das Pferd von hinten her aufzäumen. Was ist denn da draus mal geworden?
Genau, was ist draus geworden? Und auch so ein bisschen der Frage nachgehen, warum glauben wir, macht man das? Warum steckt man da sein Geld rein? Und das diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, bevor wir jetzt starten, ETFs sind ja so ein klassisches Finanztipp-Thema oder auch ein sehr häufiges. Wir reden schon oft über ETFs, ist auch bei euch in der Community ja ein sehr beliebtes Thema. Wir haben aber natürlich auch so klassische Finanztipp-Themen, die bei uns ganz selten vorkommen. Also zum Beispiel Checklisten, um sein Testament zu schreiben.
So selten würde ich sagen, ist das gar nicht mal. Also wenn ich mir das anschaue, wie oft solche Checklisten von uns benutzt werden, da kriegen wir schon gutes Feedback dafür.
Also wir sprechen selten drüber. Oder das zum Beispiel auch Tipps, wie du mit einem Studienkredit umgehst und wann der eine gute Option ist. Und das sind aber so Angebote, die wir ja eigentlich gerne weiter ausbauen würden. Die haben aber natürlich, wenn man es jetzt ökonomisch betrachtet, halt so eine kleine Schwachstelle.
Ja, es ist vor allem, glaube ich, so, dass du, wenn du in der Situation bist, ne, ob du jetzt ein Testament erstellen willst, was schon eine größere Geschichte ist, oder jetzt bei so einem Studienkredit Hilfe brauchst, in der Situation fuchst dich das unglaublich. Ja? Und da sind, glaube ich, genau, wie du sagst, unsere Musterschreiben, Checklisten, alles das, was wir so zum Download gerne mal auch anbieten, sind unglaublich hilfreich. Also da habe ich oft schon auch Feedback gekriegt, auch von Lesern und Leserinnen unseres Newsletters, ja, wie sehr das weiterhilft, wenn wir einfach mal 5 Zeilen vorformulieren, die sonst einfach nicht so einfach wären.
Aber wir können da natürlich jetzt nicht, bei einem Testament gibt es jetzt keinen Anbieter sozusagen. Ja. Du musst es ja eigenhändig verfassen, wenn du das selber machst. Da können wir jetzt keine Anbieter vergleichen, testen und dir dann die besten empfehlen. Das heißt, es gibt auch keine Affiliate-Links bei solchen Themen. Aber du kannst uns tatsächlich helfen, dieses Angebot weiter auszubauen, was wir eben wahnsinnig gerne machen würden, indem du unsere Arbeit unterstützt und Finanztipp-Unterstützerin oder Finanztipp-Unterstützer wirst.
Genau, und dann hast du auch die Chance, bei uns im Expertengespräch mit dabei zu sein, mit unseren Experten aus unserer Redaktion, mit meinem Chefredakteurskollegen Hermann Josef Ternhagen und mir und ja, in den persönlichen Austausch zu gehen und uns auch deine Fragen, die dich schon immer bewegen, mal zu stellen. Und wir wissen, dass unsere Unterstützer-Community da auch immer gerne dran teilnimmt. Das ist einfach ein schöner Austausch und man lernt halt auch gerne von anderen, von Gleichgesinnten, sage ich das mal.
Und mit deinem Beitrag hilfst du uns eben, unser Angebot weiter auszubauen und damit halt auch Leuten zu helfen, die sich diesen Beitrag vielleicht nicht leisten können. Und auch wenn du jetzt sagst, ich würde euch total gerne unterstützen, aber ich kann im Moment kein Geld entbehren, das ist auch überhaupt kein Problem. Wir freuen uns genauso sehr, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst, zum Beispiel an deine Freundinnen und Freunde oder deine Familie. Und wenn du uns natürlich, egal wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust, einfach eine gute Bewertung da lässt.
Genau, da würden wir uns sehr darüber freuen. Vielen Dank.
Dann machen wir mal weiter mit den Trend-ETFs. Die wurden ja dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, bestimmt auch schon mal empfohlen. Also so klassisch, Finfluencer sieht man oft, die einem irgendwelche ETFs empfehlen, aber auch von Freundinnen und Freunden. Und manchmal sieht man auch irgendwelche Werbungen für alle möglichen Trends. Also, aber ich habe natürlich, mein Feed ist natürlich sehr stark geprägt durch meine Arbeit. Da kriege ich so Werbung vielleicht eher als du zu Hause, kann gut sein.
Ich habe die Recherche zu diesem Thema mal vor ein paar Wochen angestoßen, weil mir das eigentlich ein relativ wichtiges Thema war, weil es einfach auch zeigt, wie unabhängig wir bei Finanztipp arbeiten, dass wir eben so diese Trends mal gegen den Strich bürsten wollen oder anders gesagt eben historisch schauen, was ist denn daraus geworden. Also anstatt jetzt zu sagen, ist, sage ich irgendwas, Wasserstoff, das nächste ganz große Ding, mal zu gucken, was ist denn mit den Sachen, über die man dann eben nach einer Weile, ich meine, über KI redet man jetzt schon auch, aber was ist mit den Sachen geworden, die vor ein paar Jahren mal das ganz große Ding waren. Ja, so wie früher hat man mal über NFTs noch geredet. Ja, wer es kennt, ja, die Bored Apes waren mal eine ganz, ganz lange Weile eben ganz groß im Business, im Gespräch, und heute hörst du gar nichts mehr davon. Dazu haben wir auch schon mal was gemacht bei Finanztipp, und heute schauen wir uns mal so die Trend-ETFs von vor ein paar Jahren an.
So ein bisschen die Frage, was ist das ETF-Äquivalent zu diesen aufpumpbaren Sneakern? Er kann sich da noch dran erinnern von Reebok, ja, die so, du so aufpumpen konntest.
Ja, ja, doch, genau.
War, glaube ich, mit Shaquille O'Neal, glaube ich, sogar.
Ja, absolut. Das ist schon eine Weile her, aber ja, genau.
Sieht man heute auch nicht mehr, und das schauen wir uns heute mal an, was aus diesen Trends wurde und ob du damit besser gefahren wärst als mit einem MSCI World ETF, der ja immer unser, ja, ich sag mal so, unser Standardvergleich zu allen diesen ETFs
unser
ist.
Unser langweiliger Standard, und wir werden gleich sehen, es hat wie immer schon seinen Sinn, dass man da ein bisschen langweilig ist.
Und wir schauen natürlich zuerst mal auf erneuerbare Energien, also Clean Energy, wie man heute so schön sagen würde. Es war ja so ein Hype-Thema Mitte der 2000er. Saidi war dabei, habe ich gehört.
Okay, das war schon der Early-Hype, da war ich mit dabei, nicht mit dem ETF damals, ja, sondern ja, Clean Energy, erneuerbare Energien war damals ein ganz großes Thema, und ich habe die Geschichte wahrscheinlich hier im Podcast schon, wahrscheinlich sogar schon mehr als erzählt. War so meine einschneidende Erfahrung mit einem Brancheninvestment beziehungsweise Einzelaktien auch, ja. Deutsche Solaraktien, ne, habe ich mir damals gedacht. Ja, das ist doch klar, dass überall die Module auf die Dächer kommen. Damit lag ich jetzt auch nicht ganz falsch, aber ich hatte erstens nicht einberechnet, dass diese Module nicht alle von deutschen Firmen stammen müssen, und dass vor allen Dingen die von deutschen Firmen stammen, irgendwann mal viel zu teuer werden. Mit anderen Worten, die entsprechenden deutschen Solaraktien sind dann Ende der 2000er Jahre und erst recht durch die Finanzkrise sehr stark unter die Räder gegangen, mit dem Ergebnis, dass ich ein paar tausend Euro verloren habe.
War ja nicht der einzige Clean Energy Hype. Es gab ja während Corona nochmal so einen kleinen, haben die so ein kleines Comeback gefeiert.
So klein würde ich das gar nicht sagen. Das war ganz schön, also 2000, wann war das? 20 und eher 21 dann, glaube ich, sozusagen. Ja, da sind die mal ganz schön durch die Decke gegangen. Da war das auch ein großes Thema, auch bei uns, zum Beispiel auch bei uns auf YouTube.
Und es ist natürlich, es gibt natürlich dazu einen ETF. Wie soll es anders sein? Und zwar, wir haben mal einen rausgesucht, den iShares Global Clean Energy Transition ETF.
Ich glaube, das ist so der Klassiker in dem Bereich.
Ja, ist immerhin 1,8 Milliarden Euro schwer. Würden wir auch, jeder würde es wahrscheinlich nehmen. Die 1,8 Milliarden wäre nett, gibt es seit 2007, also kurz vor der Finanzkrise vermutlich.
Ja.
102 Aktien sind drin, und die Top 10, Achtung, machen fast 50% aus. Also sehr
konzentriert.
Sehr top-heavy.
Genau,
ja.
Sehr konzentriertes Portfolio. Das ist meistens so bei so kleineren ETFs. Ja, das liest sich irgendwie ganz gut noch, so 80 oder 100 Aktien. Ist ja, sagen wir mal, immer noch ein bisschen Streuung drin, auch wenn es sicherlich keine besonders gute Streuung ist, aber dann Top 10, 50%, das ist halt dann oft so, dass in diesen, jetzt nicht kleinen Branchen, das ist ja keine kleine Branche, aber jetzt immer noch eine gewisse Nische, dass halt die großen Anbieter wie Vestas oder ähnliches, ja, also, dänische Firma, dass die dann schon einen großen Teil des Marktes dominieren.
Genau, es ist halt dann einfach keine gute Streuung mehr, wenn sich halt oben so krass viel Gewicht konzentriert, wenn einer von denen in Schieflage kommt von den Top Ten. Wenn wir es jetzt mal, wenn wir sagen, alle sind gleich groß, dann wären es ja direkt 10% von dem ETF, die da nach unten gehen. Und das ist auch das Krasse, wenn du jetzt schaust, wenn du per Einmalanlage Geld angelegt hättest, dann hättest du dich nie von diesen Verlusten aus der Finanzkrise erholt.
Also ja, genau, weil natürlich auch dieser Global Clean Energy ETF dann, weiß ich nicht, aber grob halt Ende der 2000er Jahre, 2007, 2008, 2009, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber garantiert auch massiv unter die Räder gekommen ist, obwohl, das ist ja gerade der Unterschied, der das ja eigentlich besser gemacht hat als Saidi damals, nämlich nicht nur in deutsche Solarwerte, deutsche Solarwerte.
Ist ja Global Clean Energy.
Global Clean Energy, und dann natürlich nicht nur Solar, sondern auch Windkraft und wahrscheinlich auch Wasserkraft und so weiter dabei. Und dennoch ist das damals garantiert ganz schön in die Hose gegangen.
Ja, es ist seit Mitte 2007 68% im Minus.
Wow.
Seitdem also Einmalanlage. Aha. Und das Krasse ist natürlich, dass auch der Hype 2021 das dann ja nicht aufgeholt hat.
Genau. Also seit 18 Jahren, über 18 Jahre, ne? Du hast jetzt seit Anbeginn, seit 2007 gerechnet, was waren es? Minus 70%?
68.
Ja, fast. Ja.
MSCI World im Vergleich, willst du raten?
2007, also das war noch kurz vor der Finanzkrise, das ist nicht so krass. Also irgendwie dreistellig im Plus.
Ja, oh, solide dreistellig, 175%. Ja. Also du bist fast... Ist nicht beim Dreifachen, aber so beim Zweieinhalbfachen. Das ist
ja,
schon
über 200-fach. Ja.
Brutal ist natürlich da jetzt so, würde ich mal sagen, das zeigt so ein bisschen das klassische Argument für breit gestreutere
Absolut.
ETFs, weil
Total.
diese Erholung von schweren Krisen über mehrere Branchen hinweg natürlich leichter fällt als konzentriert in einer Branche.
Sie ist, ich will nicht sagen, sie ist quasi garantiert, das ist jetzt ein bisschen arg stark formuliert, aber sie ist schon unverschämt wahrscheinlicher. Weil natürlich, wenn du sagst, wir vergleichen hier 2007 mit heute, dann ist von 2007 bis 2009 ist es im MSCI World natürlich um grob 50% nach unten gegangen. So, das muss ich auch erstmal. Ne? Aber genau das ist die Aussage. Die breite Streuung sorgt dafür, dass sich dein ETF irgendwann wieder wiederholt und so eine einzelne Branche wie eben Clean Energy, globale Nachhaltigkeits, Energieproduzenten, erneuerbare Energien, das ist halt nicht gesagt, dass sie sich von so einer Krise wiedererholen und das ist halt in dem Fall der Fall. Jetzt muss man dazu sagen, das muss man deutlich betonen, das ist natürlich ein bisschen unrealistisch oder was nicht so wahrscheinlich, dass du 2007 mit einer Einmalanlage dabei warst. Aber es zeigt halt trotzdem, wie du völlig richtig sagst, das Risiko einer einzelnen Branche.
Schauen wir mal auf einen dickeren Hype, würde ich sagen, nämlich KI und Robotik.
Darf ich noch kurz eins anmerken, das muss man auch sagen, das habe ich mir mal angeschaut, ne? Auch von dieser, also da war ja bei Clean Energy auch ein Hype 2021, ja. Da. Auch der ist massiv zurückgegangen. Also das muss man auch ganz klar sagen. Wenn man sich dann die breiten Welt-ETFs anschaut, ob jetzt MSCI World oder ACWI oder wie auch immer sie heißen, die haben danach dann schon sich sehr stark wieder nach den ungefähr 12 schlechten Monaten wieder erholt. Natürlich auch durch das Thema KI. Und das fehlt dir halt dann, wenn du Clean Energy machst. Und das zeigt halt auch, du brauchst sowas auch nicht als zusätzliche Diversifikation in deinem Portfolio. Weil natürlich sind die großen Firmen in so einem Clean Energy ETF, in einem Welt-ETF ebenfalls enthalten und machen halt da aber natürlich nur einen geringen Anteil aus. Also man kann jetzt nicht sagen, dass du dabei jetzt, wenn du das als Satellite begreifst, ja, als zusätzliches Investment, ja, es ist halt eine zusätzliche Wette, die in dem Fall in die Hose gegangen ist. Aber du musst es halt einfach auch nicht machen, weil dein Welt-ETF ist halt eben schon so breit gestreut. Ja, so langweilig das auch immer wieder ist, wenn wir das unendlich oft wiederholen.
Falls jetzt, keine Ahnung, Vestas und dieser dänische Windkraftanlagenhersteller den absoluten Siegeszug antreten sollte und die wertvollste Firma der Welt wird,
wer weiß,
dann wird das Ganze ja, wird in deinem MSCI World stattfinden, weil Dänemark ist ja auch ein Developed Market tatsächlich und die marschieren da halt dann durch, Platz um Platz in der Gewichtung.
Kommen schon, ja.
Und irgendwann überholen sie dann Apple. Also das ist rein hypothetisch.
Das finden sie jetzt ziemlich gut bei Vestas, was du da gerade siehst.
Ja, wir sind sicher Fans davon. Ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht passieren wird. Ja. Also außer, ich weiß nicht, was für technische Durchbrüche bei Windkraft möglich
lassen
sind.
Lassen wir die Spekulation.
Aber schauen wir auf den dickeren Hype, nämlich KI und Robotik.
Ja.
Weil Clean Energy ist natürlich cool, aber Dinge wie selbstfahrende Taxis, KI-Assistenten, Haushaltsroboter, die den ganzen Haushalt schmeißen können, da steckt Kohle drin. Ist jetzt ja auch nicht ganz neu. Roboter gibt es erstmal schon eine ganze Zeit und Robotik auch. Wir alle kennen diese orangen Arme aus der Autoindustrie.
Klar.
Und seit 2016 gibt es auch einen passenden ETF, nämlich den iShares Automation and Robotics ETF.
Muss man ja sehen, ne? 2016 ist es jetzt auch schon wieder eine echt lange Weile her.
Ja,
über 9 Jahre. Ne?
Ja. Das ist wirklich lang her. Jogi Löw war noch Bundestrainer. Wir waren noch
in grauer
jünger.
Vorzeit.
Die Zeit vergeht. Ist 2,75 Milliarden Euro schwer. Mhm. Also ist auch schon mal ein dickerer Fisch, der Automation ETF. 145 Aktien. Auch eine
breiter.
Ecke größer. Mhm. Die Top 10 machen 31% aus. Also du bist schon besser gestreut.
Genau, also das ist jetzt schon ein erheblicher Unterschied. Zwischen vorher hatten wir 50% Top 10 Weight, jetzt haben wir 30% Top 10 Weight. Beim MSCI World sind es irgendwie, niedrige 20 oder sowas in der Richtung. Das war mal, glaube ich, knapp 25%. Klar, das ist nicht optimal, die Streuung jetzt 30% in 10 Aktien drin zu haben, aber es ist schon viel besser, ja, weil dann fällt immerhin 70% auf die restlichen, was wären es, gute 130 Titel.
Und das Interessante ist vor allem auch im Vergleich zum MSCI World ETF ist dieser Automation und Robotics ETF von Anfang 2020 bis Ende 2021, also so ziemlich die Corona-Jahre, viel, viel besser gelaufen als der MSCI World.
Ja gut, okay. Da war halt die Hoffnung drin, ja. Mhm.
Aber 2022 war ja jetzt eher schlechtes Börsenjahr und das hat diesen ETF viel stärker getroffen. Mhm. Da ist er dann schlecht gelaufen. Aber wir haben jetzt hier so ein Marathonlauf-Szenario. Also er ist quasi dem MSCI World weggelaufen und war deutlich schneller und hat dann irgendwann ein bisschen so einen Hungerast gekriegt und ihm ist ein bisschen das Tempo ausgegangen. Mhm. Er hat seinen Vorsprung aber ins Ziel gerettet, wenn wir es uns heute anschauen. Er ist nämlich seit seiner Auflage 176% im Plus.
Also seit 2016 genau. Plus 176, sehr guter Investment-Moment sozusagen 2016, ja.
MSCI World im gleichen Zeitraum 150%.
Okay.
Das klingt jetzt erstmal schlecht. Aber das ist natürlich, wie wenn du jetzt beim Marathon bei den Olympischen Spielen Zweiter bist. Ne? Das klingt im ersten Moment vielleicht nicht gut, aber du bist halt trotzdem der zweitbeste Marathonläufer der Welt genau. In dem also, Moment.
Das waren jetzt 176% versus 150%. Auch das ist schon ein Unterschied, ne? 26%-Punkte Unterschied. Aber es ist halt kein Weltenunterschied, wie im vorherigen Beispiel, wenn du mit Clean Energy jetzt über so einen langen Zeitraum auch knappe 70% im Minus bist und das andere Ding ist mit, was waren es?
175. Also du hast da ja quasi ein Delta in Prozentpunkten von 250.
Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Naja, muss man ganz klar sagen. Hier hätte man sagen können, ja, das war schon keine schlechte Wette hier auf Automation und Robotics und so weiter zu setzen. Aber es ist auch kein Game Changer im Vergleich zum Standard-Welt-ETF, im Vergleich zum MSCI World.
Aber man muss natürlich auch sagen, es ist vielleicht auch so ein bisschen Risikoprämie, in dem Fall jetzt positiv erfolgt, weil du hast natürlich die kleinere Streuung, du konzentrierst dich auf eine Branche, das kann natürlich besser laufen. Du hast jetzt da die Risikoprämie kassiert.
Ich glaube, du musst kurz erklären, was du mit Risikoprämie meinst.
Also wer höhere Risiken geht im Leben, noch die rote Fußgängerampel nehmen. Da gibt es eine Risikoprämie, vielleicht schaffst du deinen Bus auf der anderen Straßenseite. Vielleicht.
Dies ist jetzt keine Finanztipp-Empfehlung.
Absolut nicht. Aber es ist, glaube ich, das Anschaulichste für die Risikoprämie. Du schaffst den Bus, bist noch pünktlich in der Arbeit, in der Schule, in der Uni, wo auch immer. Der negative Outcome, du nimmst noch diese rote Ampel, du würdest es schaffen, aber dich überfährt halt der andere Bus.
Klatsch.
Ja.
Zum Comic so ein bisschen.
Minus 68%.
Nee, minus 100%.
Ja, also dann ist es halt rum. Aber das ist quasi die Risikoprämie. Und in dem Fall, du gehst ja auch, also du investierst jetzt in einen ETF in einer, ja, jetzt nicht neuen Branche, aber in so einer Branche im Aufbruch. Da sind weniger Titel drin, alles ist weniger konzentriert, es ist noch nicht so sicher, wo es hingeht. Und es gibt einfach, der MSCI World hat ja durch diese breite Streuung, sag ich mal, viele so ein bisschen wie so Notbremsen. Da sind ja auch viele Branchen drin, die sind jetzt eher langweilig, aber werfen halt solide Geschäfte ab. Das hast du da ja jetzt nicht. Oder nur sehr, sehr wenig. Also da werden einige Unternehmen drin sein, die halt entweder krassen Erfolg haben oder, naja, halt einfach in die Pleite fahren, möglicherweise von den kleineren gerade. Und in dem Fall hat sich das Risiko halt ausgezahlt. Kleine Streuung.
In dem Fall. Und deswegen, ich verstehe dieses Wort Risikoprämie und das wird ja auch in der Finanzbranche sehr viel verwendet, aber es ist auch so ein bisschen misleading, ist ein bisschen irreführend. Weil es klingt so danach, du gehst ein Risiko ein, bist also mutig genug.
Und dann kommt die Prämie.
Und dann kommt die Prämie automatisch. Ja. Und das ist natürlich nicht der Fall. Das Risiko kann halt auch nach hinten losgehen. Ja? Du kannst vom Bus überfahren werden oder minus 68% mit Clean Energy machen. Und dann hast du offensichtlich keine Risikoprämie kassiert.
Wenn man ehrlich ist, ist es ja vor allem so, wenn du jetzt die Straße überquerst, du kannst ja ungefähr sehen, was da kommt. Eigentlich müsstest du, um die Risikoprämie gut zu erklären, mit verbundenen Augen die Straße überqueren.
Wow, okay.
Und entweder du schaffst deinen Bus.
Das ist kein schlechter Vergleich. Okay, ja.
Entweder du schaffst deinen Bus.
Ja.
Gut. Oder halt nicht.
Ja.
Aber das Problem ist, wir wissen ja nicht, also wenn du jetzt in deinem Alltag überhaupt, nimm bitte die Fußgängerampel nur bei grün. Das hat
schon
einen
gar
Grund,
nicht
dass
bitte
die
mit verbundenen Augen.
Ja, und auch schon gar nicht bei grün, wenn Kinder in der Nähe sind. Also haltet euch an Verkehrsregeln, tut uns den Gefallen.
Don't try this at home or nor in public.
Aber das Ding ist ja, auch wenn du jetzt eine Straße überquerst, du kannst ja sehen, also du hast das entscheidende Sinnesorgan, um zu erkennen, was da auf dich zukommen wird. Also wenn man das vernünftig angeht, klappt es in der Regel. Aber das ist da ja nicht der Fall. Niemand von uns kann in die Bücher von allen diesen Firmen schauen oder kennt sich mit der Branche aus.
Und selbst dann, also Vorsicht, würde ich auch sagen, selbst wenn ich das machen würde, und es gibt ja schon einige versierte Anleger, die so versuchen, Einzelaktien zu kaufen, selbst dann weißt du es nicht. Na, weil da stecken so inhärente Risiken drin, insbesondere in so einem Umfeld von technologischem Fortschritt, dass du schlichtweg einfach halt auch vielleicht auf die falsche Technik setzt, weil ihm jemand anderes was Besseres einfällt, muss man ganz, ganz knapp zu sagen. Und dazu kommt jetzt auch noch, wenn wir schon beim Stichwort Risikoprämie sind, dass wir ja auch mit unserem, jetzt sind wir schon wieder dabei, langweiligen Standard-Welt-ETF ebenfalls eine Risikoprämie kassieren. Und zwar eine ganz gehörige, sogar die ganz entscheidende. Wir gehen das Risiko ein, nämlich, dass das Zeug zwischenzeitlich mal massiv fallen kann. Ja? Ja. Also wie wir ja nicht müde werden zu sagen, du musst dich darauf einstellen langfristig, dass das auch mal 30%, 40%, 50% ins Minus geht oder gegangen ist. Und auch dafür, und da sind wir halt davon überzeugt, kassierst du eine Risikoprämie. Und die liegt schlichtweg darin, dass du die Wahrscheinlichkeit enorm hoch ist, dass du langfristig eine höhere Rendite als die Inflation kassieren wirst. Ne? Ob es jetzt die langfristigen typischen 6% sind bei 2% Inflation oder wie auch immer diese Überrendite aussehen wird. Aber das ist die Risikoprämie, auf die wir hier alle setzen und die du aber zu einem vernünftigen Risiko einkassierst, weil du ein vernünftiges Risiko eingegangen bist. Dagegen mit so einem einzelnen Branchen-ETF, nochmal, als Seiteninvestment kann man das alles schon machen, weil man meint, man müsste so einen, wir reden gleich, glaube ich, noch drüber, man müsste so eine extra Wette eingehen. Aber notwendig ist die nicht und schon gar nicht schwerpunktmäßig. Also anders gefragt, wer würde denn ernsthaft entweder mit Clean Energy oder mit Automation Robotics seine Altersvorsorge zu schwerpunktmäßig bestreiten?
Vor allem ja Problem, wenn du jetzt krass davon überzeugt bist und sogar in der Branche arbeitest, doppeltes Klumpenrisiko.
Also, das kommt noch dazu.
Ja, ja. Aber es ist natürlich auch so die Frage, wir kommen jetzt mal weg von diesem gruseligen Beispiel mit verbundenen Augen eine Straße zu überqueren. Ich habe mich natürlich gefragt, warum locken uns solche Trend-ETFs? Wir hatten jetzt ein Beispiel, da ist es krass in die Hose gegangen und ein Beispiel, da hätte sich's gelohnt. Auch spürbar, ne? 26% mehr, nett.
26 Prozentpunkte.
Entschuldigung. Prozentpunkte. Ja, du hast recht.
Jetzt spiele ich den gerade den Nerd.
Klar, du hast natürlich einmal immer Hoffnungen und Chancen in so neuen Märkten. Ja. Es ist Aufbruchstimmung. Es kann großartig laufen, so wie die Eisenbahn im 19. Jahrhundert oder so. Es kann halt auch ziemlich in die Hose gehen, so wie der ganze neue Markt in den frühen 2000ern. Das weiß man halt nicht. Aber diese Hoffnung auf Rendite weckt natürlich schon immer so, finde ich, ist so ein Wort, manchmal zu selten benutzt bei solchen Fällen. Es ist schon so eine Goldgräberstimmung. Also jeder denkt, er findet Gold auf seinem Claim, den er sich da absteckt. Ne? Man weiß es natürlich nicht.
Also ich finde es auch relativ wichtig zu reflektieren, was da so alles. Da spielt eine ganze Gemengelage eine Rolle. Natürlich geht es am Ende immer um die Kohle. Ja, das bin ich auch ganz klar. Aber diese Kohle, diese Hoffnung auf eine Überrendite, diese Hoffnung aufs große Geld, auf den schnellen Euro.
Die auch so die anderen zu überholen, natürlich.
Genau, da spielt so viel mit rein. Also es spielt ein gewisser kompetitiver Faktor mit rein. Ne? Also ich höre das von meinem sozialen Umfeld, Freunde, Familie, bekannte Kollegen, wie auch immer. Und muss entweder mithalten können oder am besten Fall noch da vorne liegen. Ja? Ich habe aber die bessere Investment-Idee gehabt, auch wenn man jetzt vielleicht nicht die genauen Zahlen austauscht, aber dann erzählt man sich halt doch sowas, oh, ich bin jetzt 52% plus oder irgendeine Geschichte. Also, das ist das eine. Das zweite ist natürlich ganz klar FOMO. Ja? Also die reden alle davon, ob es jetzt KI ist, ob es jetzt Clean Energy ist damals, ob es, was weiß ich, während Corona hier, also ne, Pharma, also die ganze Gesundheitsindustrie, Virenforschung, Impfstoffe und so weiter. Du kannst dich dem ein Stück weit nur schwer entziehen, weil so ein Peer-Druck da ist, ja, mal alle davon reden.
Ich glaube auch, das spielt eine super große Rolle, weil das merkt man auch in sozialen Medien, sozialer Vergleich ist einfach eine mächtige Waffe fast schon, die da in einem dann zieht. Aber was ich mich auch noch gefragt habe, was für mich noch so ein bisschen dazukommt, glaube ich, auch bei vielen von unseren Nutzerinnen und Nutzern, aber auch bei uns, wir sind dafür, glaube ich, tendenziell auch so ein bisschen schneller betroffen oder das ist für uns so ein bisschen verfänglicher, weil uns Menschen macht es ja Freude, Dinge zu kaufen und zu besitzen und zu sammeln.
Zu sammeln?
Ja, also auch einfach. Es gibt ja auch zum Beispiel viele, viele Leute, die sich immer mal wieder so neue ETFs ins Depot legen.
Ah, okay. Jetzt
und ich könnte mir schon vorstellen, dass das da auch eine Rolle spielt, weil man beschäftigt sich vielleicht viel mit ETFs und findet es auch spannend. Ja. Und keine Ahnung, der eine kauft jetzt vielleicht gerne Sneaker oder Taschen oder Fußballtrikots, was man halt so macht. Und manche Leute legen sich halt vielleicht gerne neue ETFs ins Depot.
Absolut. Na, aber es hat also ich finde das mit dem Sammelbegriff tatsächlich nicht, oder Sammlerbegriff nicht so verkehrt, ja, weil man so das Gefühl hat, ja, kann mir selber sagen, ich habe noch mehr diversifiziert, ja.
Obwohl es vielleicht gar nicht stimmt.
Genau. Und dann hat man vielleicht auch Freude dran, sozusagen zu sehen, wie einzelne Trends halt eben funktionieren und kann sich vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten sagen, oh ja, jetzt ist das wieder gekommen und jetzt ist das wieder gekommen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das kann ich an mir selbst ziemlich gut nachvollziehen. Nicht jetzt, aber ich vor so 15 Jahren oder sowas in der Richtung. Da hatte ich auch ein Portfolio. Wir haben es mal in einem YouTube-Video mal gehabt, da hat Leo mich dazu gebracht, meine alten Depot-Auszüge mal zu recherchieren. Also ich würde sagen, ich hatte etwa 15 Fonds drin. Ne? Und dann habe ich mal, also ist klar, du hast irgendwie dein Standardzeug, also damals internationale, globale Aktienfonds, natürlich damals noch aktiv gemanagt. Dann hast du dir irgendwie Schwellenländer dazu gehört. Dann hast du dir irgendwie Small Caps dazu gehört, also ne, kleine Unternehmen. Dann hatte ich dir irgendwann natürlich unvermeidlicherweise China. Dann hatte ich Minenaktien, ne, also so Mining-Geschichten, so Rohstoffe. Dann hatte ich deutsche Solarwerte irgendwann drin. Und so sammelst, finde ich super Begriff, ja, so sammelst du dir so ein ganzes Sammelsurium, verlierst dabei übrigens ganz schön den Überblick, ja, weil es ist gar nicht mal so leicht, dann noch zu wissen, was jetzt, was, nein, nicht was, was ist, aber warum hast du es gekauft, wo, bei welchen Ständen war das? Und du findest dich irgendwie gut, ja, weil du so professionell so ein bisschen aussiehst.
Ja. Ja, und es ist ja dann noch so dein Hobby. Das gibt dir ja auch Befriedigung. Also zum Beispiel auch Leute, die gerne shoppen gehen. Das ist ja, das Schwierige ist ja auch, wenn man sich von sowas lösen möchte, das gibt einem ja auch körperliche Befriedigung tatsächlich. Und ich denke mal, das Ding ist natürlich einmal, das zu begrenzen. Also man sollte halt auf jeden Fall nicht über diese 5%, also Spaßwerte nicht über 5% deines Vermögens
da reinbuchten. Maximal 10%, aber ja, so 5% ist schon eine ganz guter Anhaltspunkt.
Und halt reflektiert damit umgehen selber, wenn man dafür anfällig ist, oder?
Ja, genau. Und das ist halt, glaube ich, relativ schwer zu erkennen. Ich meine, hoffentlich tragen wir ein bisschen was dazu bei, ja. Weil du denkst dir ja, du machst nichts falsch, ne? Du streust immer mehr, es kostet nicht mehr, das weißt du auch, ja.
Und du gibst dir jetzt, du hast ja auch das gute Gefühl, du hast ja jetzt nicht irgendwie, du verkonsumierst nicht Geld, sondern du investierst.
Genau.
Ja, also es fühlt sich doppelt gut.
Genau. Und du hast ja viele Chancen dann, also viele Eisen im Feuer, ne? Du hast, genau, so war das immer, habe ich auch, glaube ich, selber so drüber. Ja, du hast viele Eisen im Feuer und irgendwann ist schon eines heiß, ja. Und das kann man dann gut verkaufen, um sich was zu gönnen oder halt das Geld dann wieder zu reinvestieren.
Was natürlich hilft, einmal diese Eisen sind in deinem MSCI World ETF oder in deinem FTSE Developed, FTSE All World, MSCI, ACWI, was auch immer. Die sind da ja drin.
Die allermeisten sind da drin, ja.
Und wenn sie groß werden und noch nicht drin sind, dann kommen sie rein und wachsen dann weiter und dann werden sie da auch größer. Also in der Richtung natürlich erstmal ruhig bleiben einfach.
Ja, ich meine, ich kann das immer wieder total verstehen. Ich glaube, da sind wir auch als Männer besonders anfällig dafür. Das ist so, ich habe da mal davon geredet, das ist wie so am Motorrad rumschrauben, ja, kann ich nochmal ein bisschen irgendwo ein paar km/h oder ein paar PS rauskitzeln. Das machen wir schon ungefähr unglaublich gerne. Und ich wäre halt wieder dafür zu sagen, ich trenne das. Ja. Ich lege mir das Standard-Hauptportfolio zu, das ein Depot, was mein Vermögensaufbau, meine Investition, meine Altersvorsorge letztendlich ist. Und dann habe ich ein Nebendepot, was mein Spaßdepot ist. Und dann kann ich dann auch alles ausprobieren. Immer in dem Bewusstsein, wenn es daneben geht, dann geht es halt in die Hose. Und so wie du gerade gesagt hast, dieses Zweitdepot, dieses Spaßdepot, dieses Spekulationsdepot, könnte man auch so sagen, 5% vom ganzen Geld. Vielleicht 10%, aber das musst du dann schon leisten können.
Und ist natürlich generell schwierig, das zu reflektieren. Also da bist du ja genau wieder an dieser sokratischen Schwelle, dass es eben schwierig ist, zu erkennen, was die eigenen Probleme sind.
Ja, absolut. Das macht auch keiner so wirklich gerne, sich den Spiegel vorzuhalten. Ich damals vor 15 Jahren auch nicht, ne? Also das hätte ich mir nicht gerne sagen lassen können, dass mein Small Caps Fonds von damals, der super gelaufen ist, eigentlich irgendwie eine bisschen komische Idee war, ja.
Aber von die sokratische Schwelle ist wahrscheinlich eine ganz gute Überleitung, nämlich Fragen zu stellen von unseren Nutzerinnen und Nutzern.
Hat Ihnen doch wieder was Philosophisches hier untergebracht.
Mal wieder eine schlimme Überleitung.
Traumhaft.
Und die erste Frage kommt von Lucy Blais und sie fragt, hey Saidi, euer ETF-Finder gibt für Sparplan und Einmalanlage Unterschiedliches an. Warum?
Ja, weil unterschiedliche Depotanbieter unterschiedliche Gebühren verlangen. Ne? Bei manchen ist halt ein Sparplan grundsätzlich umsonst. Und dafür musst du vielleicht dann für eine Einmalanlage was Kleines zahlen. Ne? Da reden wir in der Regel nicht von großen Gebühren. Vielleicht sind es nur 1 Euro, vielleicht sind es 4 Euro. Oder bei manchen Direktbanken sind es vielleicht auch mal, ich weiß nicht, hängt natürlich von der Summe ab, ja, 10, 15 Euro. Wo wir immer sagen würden, auf 15 Jahre ist das total egal. Und umgekehrt kannst du halt sagen, dass es Depotanbieter gibt, die bei einer Einmalanlage halt komplett kostenlos sind, die dann wahrscheinlich auch immer kostenlose Sparpläne haben, aber vielleicht jetzt nicht so eine riesen Sparplanangebot haben wie vielleicht ein anderer Anbieter. Aber das macht am Ende keinen großen Unterschied. Das ist ganz wichtig. Alle unsere Empfehlungen kannst du bedenkenlos nehmen, denn du brauchst auch keine Riesenauswahl zum Beispiel bei den Sparplänen, weil die Standard-Welt-ETFs, die wir empfehlen, bieten alle Depotanbieter an.
Und die zweite Frage kommt von Björns Hobby. Hey Saidi, Zinsen, Tagesgeld und Co. bald unter der Inflationsrate, was sind die Alternativen?
So gut wie keine, muss man ganz deutlich so sagen. Ja. Wir reden hier bei Zinsen, bei Tagesgeld, eventuell auch Geldmarkt-ETF ist eine Alternative, reden wir vom sicheren Anteil des Portfolios, vom sicheren Anteil des Vermögens. Da ist nicht das Ziel, die Inflationsrate dramatisch zu schlagen. Okay, wenn ich jetzt ein Aktionstagesgeld genommen habe, ja, das jetzt irgendwie, ich sage jetzt 2,75% geboten hat für 3 Monate oder irgend sowas in der Richtung und danach geht der Zins dramatisch in den Keller. Also ich sage jetzt mal was, 0,5% würde auf 0,5% runtergehen. Naja, dann würde ich mir schon irgendwann dieses Tagesgeld schnappen und da vielleicht mal wechseln und auf ein anderes springen mit einem dauerhaft günstigeren Zins. Oder wenn du dich mit schon Wertpapier auskennst, ein Depot schon hast und so weiter, dann kannst du dir, so wie ich das auch gemacht habe, auch sehr guten Geldmarkt-ETF ins Depot legen. Der folgt nämlich immer so dem allgemeinen Zinsniveau. Da musst du nicht mehr groß nachdenken. Gilt aber nicht für Notgroschen. Und selbst dieses, mein Beispiel, dieses Tagesgeldkonto, das nur auf 0,5% gefallen ist, das ist jetzt auch kein Beinbruch, wenn man das mal ein paar Monate da liegen lässt, ja, weil erstens sollte es nicht so viel Geld sein, außer es ist das gesamte Eigenkapital für die Immobilie, dann lohnt es sich wahrscheinlich schon, ein bisschen mal früher zu wechseln. Sondern das kann man auch einmal im Rahmen vom Jahrescheck machen.
Und die letzte Frage kommt von Echo Staffel. Hey Saidi, sorry, ich habe mich auf die Frage gefreut. Tickets für Saidis Tour unter Kultur und Unterhaltung oder unter Bildung ins Haushaltsbuch schreiben?
Ach. Geil. Kann ich alles sagen? Eine super Frage.
Das sind die Edge Cases der Haushaltsbücher.
Also abgesehen davon, dass ich mich freue, Echo Staffel oder wie war es, dass du zur Tour kommst, zu meiner Tour nächsten Januar, wo wir letztendlich
Finanzen... Drop nochmal Perfekt
zu genau, deiner Tour. Genau, wo wir Finanzen ganz einfach mal in 4 Städten, München, Berlin, Mainz und Köln live präsentieren werden und unterhaltsamen Abend verbringen werden mit vielen persönlichen Anekdoten von mir, wo ich auch unter anderem mal zeigen werde, was in meinem neuen Buch zum November, das ja im November erscheint, Finanzen ganz einfach, da so drin steht und wie man das auch...
Könnt ihr auch schon vorbestellen.
Ja, schon könnt ihr schon vorbestellen. Glaube ich, Link machen wir in die Shownotes. Und vor allen Dingen kann man, wenn man mal am eigenen Leib erfahren können, wir wollen da sehr viel mit dem Publikum interagieren, was man wo vielleicht auch den einen oder anderen Denkfehler oder so eigene Erfahrungen gemacht hat. Und zu der Frage, wie war das jetzt? Also das eine ist irgendwie Kultur und das andere ist Bildung.
Oder? Kultur und Unterhaltung oder Bildung?
Da würde ich doch sagen, das buchst du am besten, nachdem du auf der Tour warst und für dich selber feststellen kannst, ob jetzt für dich selber der Bildungsaspekt oder der Unterhaltungsaspekt überwogen hat. Kultur werden wir in jedem Fall mitbringen.
Also bis dahin unter Sonstiges erstmal ablegen.
Oder noch zu buchen oder noch zu irgendwas so vermerken. Das musst du jetzt leider aushalten für noch, wie viel sind es, noch 7 Monate.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank, dieser Idi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann, ciao.